Friede sei von Gott und Gnade, von Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Nachts werden wir von unseren Kindern geweckt und zu 90% aus folgendem Grund. Aus einer kleinen Kehle ruft ein kleiner Junge: Ich hab Durst. Das klingt manchmal so existenziell, dass es besser ist, sofort zu reagieren, bevor die anderen aufwachen. Und aus irgendeiner Tiefe heraus antwortet dann die beste Ehefrau: Hannes, greif mit deiner Hand über deinen Kopf, da ist ein Becher. Und dann hört man, wie der Junge so ansetzt und dann so, und du denkst, der vergisst ja jetzt zu atmen, oder? Und der trinkt und trinkt und trinkt und dann irgendwann, oh, dann ist wieder Ruhe. Durst, das kennt man, wenn man tagelang in der Wüste unterwegs ist, aber wer von uns war schon mal jetzt lang in der Wüste unterwegs? Aber so ein richtig schlimmer Durst, man kennt es, wenn man vielleicht so einen Marathon läuft oder in der Mittagshitze arbeiten irgendwie Dachdecker oder, ja, das kennt man dann schon. Ein sehr intensives Empfinden ist das, ein starkes Verlangen, das Wort allein schon, es ist Althochdeutsch und steht für Trockenheit der Kehle. Es zieht sich alles zusammen, das Schlucken fällt schwer, Mund irgendwie staubtrocken, Durst quält, die Zunge klebt am Gaumen. Und dann kommt diese lang ersehnte Quelle. Man setzt an, trinkt oder Sprudelflasche oder Radler, was auch immer. Der Schluck rinnt die Kehle hinunter, kühl, frisch, pure Erlösung. Der Durst ist gestillt. Kein Wunder, dass immer wieder vom Durst nicht nur im körperlichen Sinn gesprochen wird. Wir können vom Durst auch im übertragenen Sinn sprechen. Durst steht für, wonach wir streben, wonach uns verlangt. Durst steht für Sehnsucht. Der Mensch ist ein durstiges Wesen und sein Durst ist immer nur für einen Moment zu stillen. Irgendwann kehrt der Durst zurück, voller Verlangen, drängend, sehnend. So sind wir vom Schöpfer gemacht. In der Sprache der Bibel steht ein und dasselbe Wort für die Seele des Menschen und die Kehle, also den Schlund. Interessant, oder? Ein ganzheitliches Bild, was die Hebräer für uns haben. Die Seele und der Durst sind nahe Verwandte. Das macht auch Sinn. Durch die Kehle geht alles, was uns am Leben erhält. Die Luft zum Atmen, Wasser, Nahrung, die Stimmbänder. Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn man plötzlich nicht mehr singen darf und so weiter. Das kann auch zur Vertrocknen, da kann man auch seelisch vertrocknen. Alles sitzt hier da. Unsere Seele dürstet. Wonach dürstet sie? Sie dürstet nach bedingungsloser Annahme, nach Gemeinschaft, vielleicht nach Gerechtigkeit, nach Liebe, Anerkennung, nach einem Auge, das uns sieht, oder nach Ruhe und einem sicheren Zuhause, ein Ohr, das zuhört, Geborgenheit. Und so wie die Seele des Menschen als durstige Kehle gesehen wird, so wird immer wieder in der Bibel vom Wasser geredet, wenn es darum geht, das Gute, das Lebensbringende zu beschreiben, das Gott für uns Menschen hat. Nun ist die Frage, gibt es einen ganz bestimmten, den letzten und entscheidenden Durst, die Wurzel dessen, das sich so aus der tiefsten Inneren unseres Seins meldet? Gibt es da irgendwas? Der Beter im Psalm bringt es auf den Punkt. In Psalm 42, Vers 2 steht: Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Die durstige Seele schreit am Ende vor allem nach Gott selbst. Am Ende kann nichts unsere Sehnsucht stillen. Wir bleiben untröstlich, wenn wir nicht mit Gott selbst verbunden sind. Wir sind so vom Schöpfer gebaut. Der Durst ist also kein Fehler. Die Sehnsucht ist kein Fehler. Es ist vielmehr ein Zeichen des Lebens. Deine Sehnsucht ist keine Schwäche, es ist ein heiliger Ruf. So wie es der Theologe Augustinus formulierte: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Wir sind dazu bestimmt, mit Gott zu leben, auf diesen Ruf zu antworten. Wir brauchen die Nähe und die Gegenwart Gottes. Wir brauchen diese Hoffnung zu wissen, in all dem Chaos in der Welt, in all dieser Trockenheit der Gesellschaft, der Seelen, da gibt es einen Gott, der immer noch regiert und der immer noch frisches, lebendiges Quellwasser für uns hat. Wir brauchen auch die Hoffnung, dass wir nicht einfach eines Tages so vertrocknen, verlöschen, sondern heimgehen zu dem, den wir dann von Angesicht zu Angesicht sehen können. Das ist unser inneres Schreien, wenn wir eine tiefe Sehnsucht, einen schmerzhaften Durst verspüren. Ein inneres Schreien. Da gibt es jemanden, der auch geschrien hat. Er rief zur Volksmenge: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Also im Griechischen steht hier wirklich schreien. Wir wissen, dass Jesus nicht oft geschrien hat. In Jesaja steht, er wird nicht schreien. Aber offensichtlich, er wird in Treue sein Reich bauen und mit Besonnenheit. Aber offensichtlich schreit er hier. Einmal, natürlich hat es pragmatische Gründe, er hat kein Mikrofon. Jesus schreit in die Volksmenge dieses Angebot aus, als spüre er das innere Schreien, die innere Sehnsucht jedes Einzelnen, der sich auf dem Fest befindet. Am letzten Tag, also am achten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellt Jesus sich hin und ruft diesen Satz in die Menge. Kommt her, wenn ihr Durst habt. Was wurde denn da gefeiert? Das Laubhüttenfest wurde gefeiert, eins der wichtigsten und fröhlichsten Feste im Judentum. Es erinnert an die Zeit, als die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste lebten, in provisorischen Hütten. Die Familien bauten so kleine Hütten mit dem Dach aus Zweigen, aus Laub, und das Schatten spendet. Aber der Blick zum Himmel sollte nicht völlig verdeckt werden. Dann wird darin gegessen, gefeiert. Manche schlafen sogar drin. Ihr könnt euch vorstellen, was das für die Kinder bedeutet, so eine Hütte zu bauen und alle leben da drin. Das ist der Wahnsinn wahrscheinlich. Diese Hütte symbolisiert Vertrauen in Gottes Schutz, nicht in Häuser aus Stein, sondern in seine Gegenwart. Es ist ein Fest der Freude und des Dankes. Also auch Erntedank wird da gefeiert. Es wird viel gesungen, getanzt, gegessen. Und jeden Morgen findet eine Wasserzeremonie am Tempel statt. Man holte Wasser aus dem Teich Siloa, brachte es zum Tempel, und der hohe Priester goss es in eine Schale zusammen mit Wein als Bitte für die Fülle, für Regen, für Gottes lebensspendende Gegenwart. Es war auch eine Erinnerung an Gottes Wasserwunder in der Wüste, wo Wasser aus dem Felsen kam, und ein Ausdruck der Hoffnung auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie in Joel 3 steht. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Es war ein bewegender, emotionaler Moment, und in dem die Menschen die Fülle des Lebens von Gott erflehten. Ja, das war, Gott, schenk uns deine Versorgung in Ritualen. Und dann kommt Jesus am Höhepunkt des Festes, dem großen Tag des Segensrufes, mit ganz besonderen Ritualen. Dann schreit er: Wen da dürstet, Leute, kommt zu mir, ich habe Wasser. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus predigt nicht, er schreit, hat jemand Durst? Ich glaube, es gab bestimmt Menschen, die gedacht haben, ey, an so einem Fest der Freude, der Dankbarkeit, kommt dann so einer, stört unsere Veranstaltung mit solchen Rufen. Muss das sein? Muss das jetzt sein? Wir sind gerade in der heiligen Zeremonie. Wird sich vielleicht der ein oder andere gedacht haben. Es ist auch überhaupt gar keine Nachfrage da. Wir feiern gerade, wir haben Wasser, wir laufen. Du störst. Der Messias macht ein Angebot, obwohl es im ersten Blick gar keine Nachfrage ist. Was ist die Folge? Die einen sagen, wow, ich merke, er hat lebendiges Wasser für mich. Er ist der Christus, wie es weiter im Text steht. Ich merke, dass ich jetzt doch eine innerliche Not habe. Doch, da ist eine Nachfrage. Dieser Mann ist die Antwort. Und die anderen sagen, du störst. Und vielleicht sagen die, du störst unsere Vorstellung von Gott und der Welt. Lass uns Hand anlegen, damit wir weitermachen können wie bislang. Die Folge in Vers 43, Vers 44. Es entstand Zwietracht im Volk. Es wollten ihn einige ergreifen. Es kam aber noch nicht dazu. Wie ist es eigentlich heute, wenn man sowas macht? Wir haben es gerade gehört, Raphael, er tut es. Wenn du heute ein Angebot aussprichst, es gibt einen Gott, der dich liebt, der Wunder tun kann, der sich nach dir sehnt, der einen guten Plan hat mit dir, dann kommen genau diese zwei Reaktionen. Entweder es interessiert die Menschen oder, come on, das interessiert überhaupt keinen, geh weiter. Als ich Student war in Marburg, saßen wir so in der Bibliothek und ich habe gedacht, also irgendwie ist es alles nur für die Birne, alles nur Verstand. Lass uns doch mal ausprobieren. Und dann saßen wir da mit einem Kumpel und haben gebetet, Gott, wie können wir jetzt einfach rausgehen und Segen sein? Und dann haben wir einen Eindruck gebetet und dann haben wir so eine Menschentraube gesehen, so einen Halbkreis von Menschen. Dann sind wir losgegangen, was wir nicht so ganz auf dem Schirm hatten. An diesem Tag fing die Erstis an zu studieren. Und da ist eine Tradition, die Ersti-Rallye. Also man geht von Station zu Station und trinkt, macht Trinkspiele. Und eine Station war auch vor der Kirche, vor der E-Kirche, Elisabeth-Kirche. Und wir sehen das und merken sofort, das war das, oder? Und innerlich war so das eine, es ist gerade keine Nachfrage da. Die sind alle beschäftigt. Die sind auch, also... Aber wir haben gemerkt, doch, das ist dran. Wir wollen jetzt mal gehorsam sein, jetzt gehen wir hin. Fing an zu reden. Hey, wir glauben an den Gott und der Wunder tut. Und vielleicht hat jemand irgendwas erlebt, wo er einen tiefen Schmerz hat. Und Gott möchte einfach sagen, er sieht es, er ist dabei. Gibt es da jemanden, der den es betrifft? Und dann ist genau das passiert. Die einen mit einer Wodkaflasche in der Hand, zwick mich. Das ist doch jetzt nicht der in Ernst. Was machen die gerade hier? Plötzlich kommt aber ein Mädchen nach vorne und sagt bei mir, meine beste Freundin wurde gestern in Mannheim vergewaltigt, könnt ihr dafür beten? Ich habe einen tiefen Schmerz. Ja, dann haben wir gesagt, kommt mal alle zusammen, alle, die beten wollen. Und dann haben wir gebetet, mitten in dieser Rallye. Und Gott hat lebensspendendes Wasser gegeben. Er hat diesen Durst ja ein Stück weit gestillt. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen mit einem Gefühl leben, das schwer zu benennen ist. Wir sind ständig beschäftigt mit allen möglichen, oft aber innerlich leer. Wir sind super vernetzt, aber innerlich abgeschnitten und vielleicht einsam. Wir erleben vieles, aber oft nicht wirklich präsent. Psychologen nennen es geistige Erschöpfung, Seelenmüdigkeit, innere Leere. Wir sind innerlich am Verdursten, nicht weil wir zu wenig erleben, sondern weil wir an der falschen Quelle vielleicht trinken. Alle Menschen trinken. Es gibt viele Flüssigkeiten, die man trinken kann, die leider ungesund und teilweise sehr giftig sind für unser Herz. Wo stillst du deinen Durst? Mit Arbeit, Ablenkung, Anerkennung, Konsum. Aber nichts davon kann unsere Seele sättigen. Das sind alles Zisternen, keine frische, saubere Quellen. Neulich erzählte mir einer, er habe ein Herz für Menschen, die süchtig sind, aber nicht wissen, dass sie süchtig sind. Er möchte Räume öffnen, wo Menschen plötzlich merken und eine Offenbarung bekommen, oh ja, da ist ja eine Riesen, ich will Heilung, da muss etwas sich ändern, ich will heil werden. Ich will nicht mehr so weiterleben. Und Jesus hat da einen Weg für jeden Einzelnen, wenn er oder sie das möchte. Es ist ein Angebot, das er ausspricht. Er manipuliert nicht, er schreit keinen an, aber er sagt, ey Leute, in all dem Trubel, komm zu mir. Komm zu mir und trinke. Damit stellt sich Jesus selbst in den Mittelpunkt des Rituals. Das Wasser, das ihr hin und her tragt, das für die Fülle steht, für Gegenwart, für Schutz, für Versorgung, für Leben. Das bin ich jetzt. Nicht nur symbolisch, sondern real. Er beansprucht, die wahre Quelle zu sein und erfüllt die Prophetie, denn ich will Wasser ausgießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Jesus redet hier erst mit dem Bild von Wasser und dann redet er ohne Bild vom Heiligen Geist, der nach seiner Himmelfahrt ausgegossen wurde. Das feiern wir an Pfingsten, lebendiges Wasser zu trinken und den Heiligen Geist zu empfangen, dass Ja, das ist dasselbe. Der Heilige Geist ist ja nicht irgendeine Kraft, nicht irgendein Ding, sondern Gott selbst in uns. Gott in unserer Mitte. Gott ist auf Wohnungssuche. Wir haben die Entscheidung in der Hand. Darf er einziehen oder nicht? Darf er in diesen Tempel einziehen als König, machtvoll regieren, kraftvoll oder nicht? Wenn du ihm Erlaubnis gibst, dann zieht er ein. Und dann erfüllt sich deine tiefste Sehnsucht. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, Gott in deiner Mitte, dann wird getröstet. Denn der Heilige Geist ist ein Tröster. Dann wird verstanden, der Heilige Geist ist ein Lehrer. Da wird Umkehr in Gang gesetzt, denn der Heilige Geist deckt Schuld auf. Keiner lebt im Dreck zu Hause. Gerne. Da wird vor allem Jesus in den Mittelpunkt gerückt, denn der Heilige Geist hat nur ein Lieblingsthema, das er für uns hat. Das ist Jesus. Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann wird uns Jesus wichtig und das, was Jesus wichtig war. Wir staunen über seine Hingabe, wir begreifen, was er für uns getan hat, wir empfangen einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, dann sind wir zu Hause. Wie kann Gott einziehen? Zu Jesus kommen und ihm Vertrauen schenken, das ist der Zugang zur Quelle. Er sagt nicht, lies mehr über mich oder streng dich mehr an, du musst dir mehr Mühe geben, seid lieb zueinander, seid gute Menschen. Es ist nicht zuerst Moral. Es geht auch nicht darum, dass wir tiefere Erkenntnisse erwerben, den Lehrsätzen des Glaubens zustimmen. Das ist auch wichtig, aber es kommt danach. Es geht nicht darum, dass wir uns besser fühlen und von guten Empfindungen durch den Tag getragen werden. Glaube ist nicht zuerst ein Gefühl. Aber worum geht's denn im christlichen Glauben? Es geht darum, dass Gott selbst in uns wohnt, regiert und handelt. Unser Denken und Fühlen steuert, unseren Durst stillt und wir uns nicht von trüben Quellen ernähren müssen. Gott in uns, immer, in den Tälern, auf den Bergen, wenn es schwer wird, wenn es hart wird oder wenn wir einfach nur erfüllt sind von Glücksgefühlen und Erfolgen. Er in uns, wir sind sein Eigen, lebendiges Wasser, immer verfügbar. Komm und trinke. Das ist die Beziehung, die Nähe und Vertrauen aufbauen. Bei Jesus zu trinken heißt, bewusst Zeit mit ihm zu verbringen. Nicht als Pflicht, sondern wirklich als Trinken. Den Sabbat, den Ruhetag zu heiligen. Nicht als religiöse Regel, sondern als heilige Pause dem Durst Raum geben. Gebet nicht als Pflichtübung, sondern als Atem der Seele. Wir dürfen in diesen Geist der Kindschaft reinkommen, ja, reinwachsen. Der Papa sagt, alles sagen. Gemeinschaft nicht als Event, sondern als Raum echter Begegnung. Und was passiert dann? Es entsteht dann nicht so eine gepflegte Ich-Verliebtheit, oh mein Gott und ich, sondern genau dann geht's weiter, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier steht, wie die Schrift sagt, ja. Von dessen Leib, wie die Schrift sagt. Was sagt denn die Schrift? In Hesekiel 47, da wird es beschrieben. Ströme der Heilung, Fruchtbarkeit und Leben. Aus der Schwelle des Tempels fließt Wasser am Altar vorbei. Es steigt bis zu den Knöchel, bis zur Hüfte, noch höher. Und es ist ein Strom, das raus will. Raus aus den Wänden, raus zu den Toren. Und dieser Strom, der fließt links und rechts. Alles, was in Berührung mit diesem lebendigen Strom kommt, kommt zum Erblühen, alle möglichen Obstbäume, jeden Monat Ernte, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Du wirst zu einem Menschen, der nicht nur empfängt, sondern weitergibt. Frieden, Freude, Geduld, Liebe, Trost. Eine Veränderung von innen nach außen. Man wird es merken. Wenn der Geist in uns wohnt, dann werden Menschen in unserer Nähe, in der Schule, Familie, Arbeit, Uni, die werden gestärkt, die werden erfrischt, ihr Durst wird gestillt. Und man kann auch geradezu auf dieser Weise die Geister unterscheiden, ob Menschen in unserer Nähe aufblühen oder ob wir das Leben aus ihnen heraussaugen. Jesus hat für uns Ströme lebendigen Wassers und keine Wassertropfen. Er hat so viel Liebe, es ist hier ein Strom der Gnade. Er gießt es aus und es fließt einfach über. Das ist das Wesen Gottes. Und mit diesem Bild kann man zum Beispiel das Vaterunser bitten. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Es gibt kein Empfangen der Gnade Gottes ohne Weitergeben, weil bei ihm Überfluss ist. Er ist der Lebendige. Wenn du jetzt merkst, da gibt's jemanden, immer wenn ich an den denke, das ist in meiner Seele vertrocknet, da gibt's jemanden. Gott hat Ströme der Gnade für dich. Und er hat einen Weg für dich. Er will nicht, dass du da austrocknest. Er will etwas zum Leben bringen. Aus Wunden werden Wunder. Das ist das Wesen Gottes. Es ist kein Gnadenstropfen, kein Liebestropfen, sondern es ist die Fülle. Es schwappt einfach über. Und wenn wir aus dieser Perspektive des Vaterunser beten oder egal was beten, dann geht es doch gar nicht um uns. Wir denken, oh ja, was kann ich jetzt schon? Und wir denken an diese Wassertropfen, aber bei ihm sind es eben diese Ströme. Dann können wir fragen, verwalten wir jetzt den Mangel oder die Fülle? Ich finde das so genial in dieser, wie Maria, also die Frau, die Jesus salbt, ja, vor der Beerdigung. Sie geht all in. Sie hat ein Jahresgehalt genommen. Sie hat einfach Ausdruck gesucht, diese Liebe, die sie für Jesus empfindet, und hat einfach Nardenöl, pures Nardenöl gekauft und ihn gesalbt. Jahresgehalt. Einfach mal drauf. Weil sie wusste, er hat für mich Ströme der Liebe und ich für ihn auch. Wir wissen, was die Reaktion der Jünger war. Die haben so ein bisschen erwartet, aber könnte man, hätte, aber, ah, das macht es Sinn, ah. Wie ist es, wenn wir einfach so verliebt sind in Jesus, dass die anderen merken, ich will das auch erleben? Und vielleicht bist du heute innerlich trocken, vielleicht kämpfst du, vielleicht bist du müde. Dann gilt dir dieses Wort, dieser Ruf von Jesus ganz persönlich. Komm zu mir und du wirst leben. Und mehr noch, du wirst zur Quelle. Amen.